Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir hören und lesen heute miteinander das Wort Apostelgeschichte 20, die Verse 28 bis 38. Apostel Paulus spricht mit und hierzu den Ältesten aus Ephesus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber lautes Weinen bei allen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn zärtlich, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Paulus hat die Ältesten der Gemeinde in Ephesus versammelt. Am letzten Sonntag haben wir gehört, wie Paulus einen Rechenschaftsbericht über seinen Dienst in Ephesus abgelegt hat, unter dem Thema Treue im Dienst, allen Widerständen zum Trotz. Heute kommen wir zum zweiten Teil dieser Begegnung. Nun spricht Paulus die Ältesten auf ihren Dienst und ihre Verantwortung für die Gemeinde an. Dabei gilt, was Paulus den Ältesten sagt, im Prinzip uns allen. Also nicht nur die leitenden Brüder sind gefragt, sondern jeder Einzelne, der zu Christus gehört, denn wir haben im Prinzip alle die gleichen Aufgaben. Der Unterschied bezieht sich wesentlich nur auf den Verantwortungsbereich, in den Gott uns jeweils hineingestellt hat. Der Pastor und die leitenden Brüder tragen Verantwortung für die ganze Gemeinde, die Väter tragen Verantwortung für ihre Familien, die Mütter mit auch für ihre Kinder und so weiter. Und in den verschiedenen Bereichen der Gemeinde natürlich tragen die leitenden Kräfte Verantwortung für die ihnen anvertrauten Menschen in den jeweiligen Gruppen. Paulus beginnt mit der doppelten Mahnung, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Vers 28. In diesen einen Satz hat Paulus im Grunde schon alle wesentlichen Pflöcke eingeschlagen. Im Weiteren geht es quasi nur noch darum, das zu entfalten, was Paulus in diesen einen einzigen Satz alles hineingepackt hat. Wie für Paulus, so gilt auch für die Ältesten, sie stehen im Dienst des Herrn. Nicht nur der Pastor, auch die Ältesten sind vom Herrn in ihr Amt eingesetzt. Paulus beschreibt nun die Aufgabe, das Amt der Ältesten als Aufseher, so übersetzt man's, das griechische Wort Episkopos, ich habe es mal in deutschen Buchstaben daneben geschrieben, im lateinischen. Man sieht dann, aus dem wurde unser Lehnwort Bischof. Das P am Schluss ist ja auch ein Labial für diejenigen, die mit Sprache ein bisschen was zu tun haben und die gehen immer leicht ineinander über. Wie eng das P mit dem F verwandt ist, sehen wir, wenn es bei uns als PH geschrieben wird, sprechen wir es auch als F. Also so wurde aus dem griechischen Wort Episkopos, das hier steht, das deutsche Lehnwort Bischof. Wir sehen damit auch in der Mitte der 50er Jahre, Wir bewegen uns ja mit diesen Ereignissen um 55 nach Christus. Ist das Amt der Ältesten in der Mehrzahl von dem Bischof in der Einzahl noch nicht scharf getrennt? Es gibt ja auch keinen grundsätzlichen qualitativen Unterschied innerhalb der Gemeindeleitung zwischen Pastor und Ältesten. Allerdings gab es ziemlich sicher von Anfang an in jeder Gemeinde einen Hauptverantwortlichen. Und schon innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre hat sich deshalb dann eine zunehmende sprachliche Unterscheidung herauskristallisiert. Als Bischof Episkopos wurde der Einzelne bezeichnet, der unserem heutigen Pastor oder Pfarrer entspricht. Und die Ältesten, die Presbyter in der Mehrzahl, das sind im Sprachgebrauch das, was wir die leitenden Brüder der Gemeinde nennen. Bischof und Älteste sind aber wörtlich übersetzt ins Deutsche die original neutestamentlichen Bezeichnungen. Im Zug des Ausbaus der kirchlichen Hierarchie, besonders dann in der katholischen Kirche, entstanden dann immer weitere Ämterbezeichnungen und der Bischof verlagerte sich dann auf die höhere Verantwortungsebene, die Bezeichnung. Im Neuen Testament kommt zu diesen Ämtern natürlich noch das der Diakone und auch das der Witwen dazu. Wichtiger aber als diese sprachlichen Betrachtungen ist die genaue inhaltliche Beschreibung, die mit diesem Amt verbunden ist. Der Bischof ist der Aufseher. Das ist die exakte Übersetzung des Wortes Episkopos, auf etwas sehen. Und das entspricht genau den Mahnungen, die Paulus an die Ältesten von Ephesus richtet. Vers 28, habt Acht. Wörtlich heißt das den Sinn auf etwas richten, etwas aufmerksam im Blick haben, habt Acht. Und Vers 31, wacht. Die beiden Verben sind ja inhaltlich fast identisch miteinander austauschbar, mit zwei ganz verschiedenen Nuancen nochmal, die Augen offen halten. Also mit offenen Augen, mit wachsamem Sinn auf die Gemeinde sehen, auf sie Acht haben. Wenn wir diese Mahnungen hören, dann wissen wir, warum man die Ältesten Episkopoi nannte, Aufseher. Weil das genau ihre Aufgabe ist, auf die Gemeinde Gottes sehen, auf die Herde Christi Acht haben. Nicht über sie herrschen, sondern sie bei Jesus halten und das Eindringen falscher Lehren abwehren. Das ist ihre Aufgabe. Aber auf die Gemeinde Acht haben, das können sie nur, wenn, und liebe Geschwister, seht euch nun mal genau Vers 28 an, die ihr eine Bibel dabei habt, die ersten paar Worte, was fällt euch da auf? Habt Acht auf euch selbst, sagt Paulus, und auf die ganze Herde. Auf die Herde Acht haben kann nur der, der zuerst auf sich selber Acht hat. Wir dürfen die Reihenfolge auch hier nicht ganz bagatellisieren, für unbedeutend halten. Habt Acht auf euch selbst zuallererst. Und das wissen wir, das ist von jeher das Drama vieler christlichen Gemeinden, dass Bischöfe und Älteste da sind, sie könnten auf die Gemeinde Jesu Acht haben, aber sie haben nicht auf sich selber Acht. Nur wer selber nah beim Herrn lebt, kann auch die Gemeinde nah beim Herrn halten. Das ist im Prinzip, wenn man das Amt des Hirten mit der Bedeutung in der Gemeinde zusammennimmt, ganz selbstverständlich, ganz klar. Die Herde läuft dem Hirten nach. Soll sie auch. Dazu ist der Hirte da. Weil, wenn es ein rechter Hirte ist, die Gemeinde aus der Stimme des menschlichen Hirten, den der Herr eingesetzt hat, die Stimme des guten Hirten durchhört und ihm folgt. Aber wenn der Hirte vom Herrn wegläuft, dann läuft die Herde hinter dem Hirten her auch vom Herrn weg. Es kann also im Normalfall gar nicht sein, dass ein Hirte, der nicht nah beim Herrn ist, die Gemeinde nah beim Herrn hält auf die Länge der Zeit. Beispiele erspare ich mir, kennen wir alle zur Genüge. Das heißt aber, die allererste Aufgabe der Ältesten, des Pastors, der leitenden Brüder ist, dass sie auf sich selber Acht haben, dass sie selber nah bei Jesus leben, dass der Heilige Geist ihr Leben leitet. Und wieder gesagt, liebe Geschwister, geht ja nicht nur um den Pastor und die Ältesten, geht um jeden Einzelnen, der in irgendeinem Bereich, und jeder von uns hat in irgendeinem Bereich, geistliche Verantwortung. Die kann er immer nur in dem Maße wahrnehmen und ihr gerecht werden, wie er selber nah bei Jesus und nah bei Gottes Wort lebt. Das ist die erste und zwingende Voraussetzung. Alternativlos. Dieser Begriff wurde ja erst in diesen Tagen zum Unwort des Jahres 2010 gewählt. Aber in unserem Zusammenhang passt doch, gilt doch, dass die Ältesten zuerst auf ihren eigenen geistlichen Stand und Weg Acht haben, das ist alternativlos, das muss sein. Das nimmt mich, das nimmt unsere leitenden Brüder, es nimmt aber auch uns alle in die Pflicht, was unser persönliches geistliches Leben betrifft. Das nimmt uns in die Pflicht bei allerhöchster Verantwortung für die uns anvertrauten Menschen. Ob es nun die Gemeinde, ob es die eigenen Kinder sind und so weiter. Erst dann, sagt Paulus, und auf die ganze Herde. Warum sagt Gottes Wort nicht einfach und auf die Herde? Dann ist ja eigentlich auch die ganze Herde eingeschlossen in diese Formulierung. Aber Gott will keinen Zweifel aufkommen lassen. In der Gemeinde kommt es auf jeden Einzelnen an. Gerade bei größeren Gemeinden ist ja die Gefahr, dass man sich um den Einzelnen nicht mehr so kümmert. Man lebt nach dem Motto, wem es nicht passt, der kann ja gehen. Es sind noch genug andere da. Die Kirche wird auch so jeden Sonntag voll. Man schaut dann auf die Masse und nicht auf den Einzelnen. Und ich habe deshalb die Lesung des Gleichnisses vom verlorenen Schaf für unseren heutigen Sonntag ausgesucht. Das zeigt uns, in der Gemeinde Jesu muss das anders sein. Ganz entschieden anders. Der gute Hirte verlässt die Herde, der gute Hirte verlässt die Masse, die übrigen 99 Schafe und geht dem einen Verlorenen nach. Nicht einer soll auf der Strecke bleiben. Nicht einer soll verloren gehen. So ist es die Aufgabe der Gemeindeleitung, auf jeden Einzelnen Acht zu haben, jedem Einzelnen nachzugehen. Warum ist der Einzelne in der Gemeinde Jesu so wichtig? Weil jeder Einzelne, der zur Gemeinde gehört, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, ist Eigentum Gottes. Paulus spricht, ich habe gesagt, Paulus hat alles hineingepackt in diesen einen Satz. Er spricht von der Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Wörtlich übrigens sein eigenes. Ich habe nachgeguckt im Griechischen. Die meisten ersetzen bei uns Elberfelder in Klammer durch das Blut seines Sohnes. Wörtlich steht eigentlich nur sein Blut da. Da sehen wir aber auch, wie eng der Vater und der Sohn zusammengehören, dass man vom Blut des Sohnes, das der auf Golgatha vergossen hat, natürlich auch gleichzeitig vom Blut des Vaters, das Gott selber vergossen hat, reden kann. Aber Gott hat jeden Einzelnen durch sein eigenes Blut erkauft. 1. Petrus 1, nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Und jeder einzelne von diesen teuer erkauften Menschen ist uns von Gott anvertraut. Aber es ist Eigentum Gottes, jeder Einzelne. Und auf dieses Eigentum Gottes sollen wir Acht haben. Müssen wir Acht haben. Damit sind wir beim nächsten, denn ernste Gefahren drohen. Jetzt kommen wir zu Vers 29. Grausame Wölfe schleichen um die Herde. Das ist ja der ganze Hintergrund dieser Mahnungen. Im anderen Fall müsste Paulus das alles ja gar nicht sagen, wenn nicht das käme, was jetzt kommt. Grausame Wölfe schleichen um die Herde. Und sie umschleichen die Herde nicht nur, sagt Paulus, ich weiß, dass sie hineinkommen werden. Ich war überrascht, fast alle Ausleger, und das sind fromme Ausleger, die ich zu Hause habe, andere habe ich gar nicht, andere Bücher, sehen die eigentliche Dramatik dieser ersten Aussage nicht. Die meinen, dieser erste Abschnitt von den Wölfen, von den Grausamen, das seien einfach Feinde von außen. Das stimmt nicht. Das Hinein. Nicht alle Übersetzungen, ich glaube, Luther hat es auch nicht so stark betont, er hat nur gesagt, dass sie zu euch kommen. Aber das Hinein ist im griechischen Originalwortlaut ausdrücklich hervorgehoben. Sie kommen hinein in die Herde. Sie bilden also nicht nur eine Gefahr für die Gemeinde von außen, so sehr sie von außen kommen, aber sie dringen in die Gemeinde ein. Mir ging heute Morgen nochmal beim Durcharbeiten der Predigt durch den Kopf, achtet mal drauf, liebe Geschwister, wenn die Bibel von der Bedrohung für die Gemeinde und auch für den einzelnen Jesus-Nachfolger redet, überprüft's mal, ob ich recht habe. Soweit ich sie in Erinnerung habe, redet sie ganz wenig dabei über die Gefahren von außen, die von der Welt ausgehen. Einzige Ausnahme dürfte die Offenbarung sein, das leuchtet auch ein, denn in der Offenbarung geht die Zeit der Gemeinde schon zu Ende oder ist dann zum Teil schon zu Ende. Das ist ein anderer heilsgeschichtlicher Abschnitt. Aber ansonsten redet sie fast immer von den Gefahren, die der Gemeinde aus ihren eigenen Reihen drohen. Mindestens ganz stark schwerpunktmäßig, wenn ich es recht überschaue. Paulus bleibt mit dieser Mahnung im Bild der Herde. Die schlimmste Gefahr für eine Schafsherde sind die Wölfe. Der Wolf ist das Sinnbild für List und Verschlagenheit. Und er ist bekannt dafür, dass er in unersättlicher Gier auf Wochen im Vorrat in sich hineinschlingen kann. Also ist der Wolf auch zugleich ein Bild für eine ungeheure Gefräßigkeit. Der Wolf ist im Neuen Testament das Bild für den Feind der Gemeinde schlechthin. Und so sagt auch Jesus in Lukas 10, Vers 3, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wenn die Bibel zwar speziell vom Teufel redet, dann spricht sie vom Drachen, von der Schlange oder vom Löwen, geht umher wie ein Brill und der Löwe, sucht, welchen er verschlinge. Aber wenn die Bibel sonst von menschlichen Feinden spricht, der Gemeinde, von innen oder von außen, verwendet sie in der Regel das Bild des Wolfs. Und diese schlimmsten Feinde der Gemeinde werden nun zu Gliedern der Gemeinde, zu Wölfen im Schafspelz und fressen und zerstören die Gemeinde von innen heraus. Und wir wissen, liebe Geschwister, wenn der Feind erstmal in den Mauern ist, dann ist die Sache eigentlich so gut wie verloren. Diese Feinde sind zum ersten sicher die bibelkritischen Theologen. Die Landeskirchen haben diese Wölfe bereits weitgehend zerstört. Und nun machen sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten vermehrt auch in den freikirchlichen Gemeinden breit. Zum Zweiten können und müssen wir feststellen, dass das biblische Bild von diesen Wölfen eine erstaunliche Übereinstimmung mit den Charismatikern hat. Ist mir noch gar nicht aufgefallen vorher, erst in der Vorbereitung auf diese Predigt. Jesus redet in Matthäus 7, 15 von den Wölfen. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Über die charismatische Prophetenbewegung habe ich an anderer Stelle schon genug gesagt, da will ich heute nichts mehr zufügen, aber es ist bezeichnend. Und wir können es auch im Blick auf die charismatische Bewegung nicht ernst genug nehmen, was Jesus dann in den weiteren Versen, im gleichen Kapitel Matthäus 7, Vers 21 bis 23 sagt. Das ist auf charismatische Führer maßgeschneidert. Dieses erschreckende, dramatische Wort, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Was Jesus hier beschreibt, sind die exakten Merkmale der charismatischen Bewegung. Prophetie, Dämonenaustreibung, Wunder aller Art. Genau das, was die charismatische Bewegung in besonderem Maße hervorhebt und was sie auch als ihr Markenzeichen propagiert. Und Jesus sagt, viele werden es sein. Viele, das ist erschreckend. Viele werden zu denen gehören, die durch den Namen Jesu so Gewaltiges getan haben. Viele, im Gegensatz zu den wenigen, von denen Jesus in der Bergpredigt dann auch gleich spricht. Von den wenigen, die durch die enge Pforte eingehen, auf dem schmalen Weg zum Leben sind. Der Unterschied dürfen wir auch nicht überhören. Viele, die zwar den Namen Jesu gebraucht haben, aber sie haben nicht in seinem Namen gehandelt, ist ein Unterschied. Ich habe extra nochmal auch im Griechischen nachgeguckt, auch im Alten Testament der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, und habe festgestellt, es ist eine feststehende griechische Redewendung, dass hier immer eine Präposition gebraucht wird. Durch oder in dem Namen Jesu. Aber normalerweise kommt diese Formulierung im Namen Gottes nie ohne eine solche Präposition vor. Und hier kommt diese Präposition nicht vor. Ich vermute, dass damit gesagt sein soll, sie haben zwar durch den Namen instrumentalisiert gehandelt, aber eben nicht in der Vollmacht dieses Namens, in der Autorität, in der Beauftragung. Sie haben sich des Namens Jesu bemächtigt, aber Jesus kennt sie nicht. Er hat sie nie gekannt. Viele. Bei beiden Gruppen, von denen Paulus redet, handelt es sich also um Feinde innerhalb der Gemeinde. Die ersten sind als Feinde von außen in die Gemeinde hineingekommen. Lässt sich mit Händen greifen. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, vor mittlerweile 30 Jahren, da bin ich Studenten begegnet, die haben ganz offen gesagt, dass sie nur Theologie studieren, weil es für sie dafür keinen Numerus Clausus gibt, keine Zulassungsbeschränkung. Bei wem also der Abi-Durchschnitt für Medizin oder sein sonstiges Wunschfach nicht gereicht hat, der hat dann halt Theologie studiert. Als Kirchenbeamter bekam man schließlich auch ein gutes Gehalt, hatte einen sicheren Arbeitsplatz und bekommt am Schluss eine ordentliche Rente. Andere, noch viel gefährlicher, haben Theologie studiert, um ihre Ideen und Vorstellungen in die Gemeinde hineinzubringen, um die Gesellschaft zu verändern. Der Marsch der 68er durch die Institutionen ging auch an der Kirche nicht vorbei. Es ist nachweisbar, dass eine ganze Menge Theologie studiert haben, um die Gemeinde Jesu als eine sogenannte reaktionäre Einrichtung, die den gottlosen Zielen des Sozialismus entgegensteht, gezielt von innen heraus zu zerstören, beziehungsweise sie nach ihren eigenen Vorstellungen des Sozialismus von innen heraus umzugestalten. Im März 1969 stellte eine Gruppe von 200 Theologen auf einer Tagung in Bochum fest, interessant, auch amüsant, der erste Satz, wir bekämpfen nicht die Kirche, die bekämpft sich selbst und das tut sie gut. Leider stimmt dieser Satz. Durch die historisch-kritische Theologie hat sich die Kirche selber schon weitgehend bekämpft. Wir kämpfen nur darum, mit Hilfe des kirchlichen Machtapparats mitwirken zu können an allen emanzipatorischen Bestrebungen. Emanzipatorisch heißt sich loslösen, unabhängig machen, eben auch die Kirche unabhängig machen vom Herrn. Auch eine Form der Emanzipation. Wir werden jeder für sich versuchen, in die Kirche einzusickern. Wir werden daher die Kirchenleitungen belügen. In Zukunft wird man nie wissen, ob nicht im schwarzen Rock ein Roter steckt, ein Wolf im Schafspelz. Und man sieht, was dabei rauskommt, liebe Geschwister, die Kirchenleitungen haben ihre Aufgaben als Aufseher auf die Gemeinde nicht wahrgenommen. Denn das war bekannt, das konnte man schwarz auf weiß lesen. Und diesen ganzen Leute hat man ungehindert in die Kirche aufgenommen, in leitende Ämter. Und heute sitzen diese Leute an unzähligen Stellen in den Landeskirchen, in höchsten und allerhöchsten Ämtern. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum es in den Kirchen so aussieht, wie es aussieht. Ein Paradebeispiel für die grausamen Wölfe, die von außen in die Herde hineinkommen, und ein Paradebeispiel dafür, was mit der Gemeinde Jesu passiert, wenn diejenigen, die zu Aufsehern vom Herrn bestimmt sind, dieses Amt nicht wahrnehmen, sondern verschludern lassen. Das Wort, das Paulus für grausam, verderblich gebraucht, hat eigentlich die Bedeutung von schwer. Paulus will damit sicher die Schwere, den gewaltigen Ernst dieser Bedrohung hervorheben, so wie wir das auch unterstreichen, wenn wir sagen, der ist schwer in Ordnung, wollen wir noch mehr Gewicht drauf legen, darauf, dass er in Ordnung ist. Und so legt Paulus mit diesem Wort auch noch mehr Gewicht auf diese Bedrohung. Das ist eine schwere, eine zerstörerische Bedrohung für die Gemeinde Jesu. Spurgeon war deshalb äußerst rigoros, was die Zulassung von Männern für sein Predigerseminar betraf. Das wissen nicht alle. Spurgeon hat unter anderem auch ein Predigerseminar gegründet und über Jahre geleitet. Und im Zweifel, wenn Spurgeon nicht klar überzeugt war, dass die Männer, die sich bei ihm vorgestellt und beworben haben, wirklich von Gott berufen sind, dann hat er sie abgelehnt, ohne Skrupel. Und Spurgeon hat das so begründet, er hat gesagt, wenn ich mich irre und Gott diese Männer gegen meine Einschätzung doch zum Dienst der Verkündigung und der Gemeindeleitung berufen hat, dann wird es dem Herrn keine Schwierigkeiten machen, diese Leute auch ohne mich und mein Predigerseminar in den Dienst zu führen, für den er sie berufen hat. Wenn ich aber richtig liege, dann wäre der Schaden für die Gemeinde Jesu unvorstellbar, wenn ich solche Männer zu Predigern ausbilden und dann auf die Gemeinde Jesu, auf die Herde Christi loslassen würde. Spurgeon hatte unbedingt recht. Weil das leider von der Masse nicht mehr beachtet wird, haben wir heute in vielen christlichen Gemeinden und Herden mehr von diesen Wölfen im Schafspelz als echte Schafe. Und die meisten dieser Wölfe machen es wie der böse Wolf bei den sieben Geißlein. Auch von Märchen kann man was lernen. Ursprünglich wurden die meines Wissens ja auch gar nicht für Kinder erfunden, sondern unter Erwachsenen zur Belehrung, um Lebensweisheiten in einer solchen märchenhaften Gestalt anschaulich zu machen. Das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein fiel mir bei der Vorbereitung auf die Predigt auf, passt so genau zu unserem heutigen Thema, als hätte es sich jemand speziell zur Illustration desselben ausgedacht. Wir kennen es, die Geschichte. Die Mama Geiß geht weg, muss Futter holen. Wir sehen sie hier fröhlich, winkt sie noch ihren Kindern. Aber vorher hat sie ihren Kindern den Geißlein eingeschärft, ernstlich, lasst ja den bösen Wolf nicht rein. Der treibt sich hier in der Gegend rum und er wird sich die Chance kaum entgehen lassen, wenn er mitkriegt, dass ich weg bin. Interessant, gell? Man kann mit Himmelfahrt, man kann fast Punkt für Punkt interessanterweise übertragen. Wenn er reinkommt, frisst er euch alle mit Haut und Haaren. Also habt Acht. Kaum ist die Mutter weg, da steht schon der böse Wolf vor der Tür. Was sagt er? Hallo, ich bin der böse Wolf, ich will euch mal kurz fressen, also macht bitte schnell die Tür auf. Leute, ich habe Mordshunger. Sagt er natürlich nicht. Er sagt, macht auf, ihr lieben Kinderlein, eure Mama ist da und hat für jeden von euch was mitgebracht. Falsche Christusse, kann man auch übertragen, gibt sich für den aus, der gerade gegangen ist. Eure liebe Mama ist da, hat für jeden was mitgebracht. Aber so dumm sind die Geißlein nun auch wieder nicht. Sie erkennen den Wolf an seiner rauen, bösen Stimme. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und erkennen sie und folgen mir. Also lassen sie die Tür schön zu. Was tut der Wolf? In der Eichenau hat man keine Märchen gelesen, da weiß man das nicht, doch. Er frisst Kreide. Da ging der Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Die aß er und machte seine Stimme damit fein. Er frisst Kreide. Liebe Geschwister, genau so machen es die bösen Wölfe heute. Sie fressen Kreide. Ist ein Sprichwort geworden, eine Redewendung. Wenn jemand seine Stimme verstellt, dann hat er Kreide gefressen, sich freundlich gibt, während er Böses im Schilde führt. Sie ahmen die Stimme des guten Hirten nach. Ich habe neulich von Nikolaus Schneider gesprochen, dem Präses, dem neuen EKD-Ratsvorsitzenden. Das extremste Paradebeispiel überhaupt für einen solchen, ich schäme mich nicht und bin bereit dafür gerade zu stehen, wo immer es sein muss. Ein Paradebeispiel für einen Menschen, der so fromm dahersalbadert, und wenn man ihm genau auf den Mund schaut und genau hinhört und genau hört und untersucht, was er sagt, es stimmt nichts, gar nichts, bis dahin, dass er auf einem Vortrag vor Juden gesagt hat, ob Jesus der Messias ist, das ist auch für Christen nicht klar, das entscheidet sich erst, wenn der Messias wiederkommt. Dann ist nichts mehr klar, gar nichts. Der Messias ist ja der Christus, der Gesalbte. Das heißt, es ist nicht klar, ob Jesus der Christus ist. Aber das ist das urchristliche Bekenntnis. Das ist das, was christliche Kirche zu christlicher Kirche macht. Wenn das nicht klar ist, was ist dann klar? Da geht einem das Messer in der Tasche auf. So ahmen sie die Stimme des guten Hirten nach. Das ist sogar beim ERF. Gala-Veranstaltung zu Neujahr, glaube ich, war dieser Nikolaus Schneider beim Evangeliumsrundfunk als Ehrengast eingeladen, um sein frommes Gesalbader loszulassen. Ich kann es nicht anders sagen, ich werde da bitterböse. Und unsere Frommen sind so mit allen Brettern dieser Welt vernagelt und verbohrt, dass sie es noch nicht mal kapieren, das ist das Schlimmste. Und als der Uli Renz hier vor einigen Wochen gepredigt hat über Johannes 10, ist da immer das gleiche Thema, der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie erkennen meine Stimme und sie erkennen die Stimme des Bösen. Liebe Geschwister, das ist eine hochdramatische Sache. Was sagt das über unsere frommen Gemeinden aus, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, die Stimme des guten Hirten von der Stimme der falschen Hirten zu unterscheiden? Ich lasse euch mit der Frage dann nachher nach Hause gehen, ich beantworte sie nicht. Was sagt das über die Gemeinde aus, wenn die Herde die Stimme des guten Hirten nicht mehr kennt? Jesus sagt, meine Schafe kennen sie. Diesen Wölfen im Schafspelz müssen wir ganz gezielte böse Absichten unterstellen, wie dem Wolf bei den sieben Geißlein. Warum? Hätten sie keine falschen Absichten, wüssten sie nicht genau, dass sie keine echten Schafe sind, sondern böse Wölfe, dann müssten sie keine Kreide fressen. Dann müssten sie ihre Stimme ja nicht verstellen, wenn sie meinen, sie wären echte Schafe. Dann könnten sie echt gerade raus sagen, was sie glauben. Das tun sie aber nicht, weil sie ganz genau wissen, wenn wir offen sagen, was wir glauben, oder vielmehr, was wir alles nicht glauben vom Wort der Schrift, dann erkennt die Gemeinde Jesu sofort, dass sie bösen Wölfe sind. Dann sind sie nach wenigen Sätzen überführt. Und so fressen sie Kreide. Sie reden fromm daher, so fromm sie nur können, und die Gemeinde fällt auf sie herein. Dabei ist die Sache mit der zweiten Gruppe im Grunde noch betrüblicher. Paulus sagt, und aus eurer eigenen Mitte. Das ist jetzt eine andere Gruppe. Die ersten waren die Feinde, die waren schon vorher Feinde und sind als Feinde in die Gemeinde Jesu eingeschlichen, eingesickert, haben sich hineingemogelt. Die zweite Gruppe gehört zur Gemeinde von Anfang an, aus eurer eigenen Mitte. Wahrscheinlich nicht nur in der Mitte der Gemeinde werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Zu wem redet Paulus? Er redet zu den Ältesten. Wahrscheinlich meint Paulus sogar genau diese Gruppe. Aus eurer eigenen Mitte, aus der Reihe der Ältesten, die heute vor mir stehen, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Die Verführung kann auch mitten aus der Kerngemeinde rauskommen. Wichtig ist auch hier wieder, dass wir die Begriffe genau angucken. Verkehrt. Wer Verkehrtes redet, wie im Deutschen übrigens auch, der redet nicht einfach Falsches. Verkehrtes und Falsches ist nicht einfach identisch. Verkehrte Dinge, das Griechische sagt es genau wie unser deutsches Wort auch. Das heißt, man dreht was um, man wendet was. Paulus verwendet das Wort Apostelgeschichte 13, Vers 10, als er auf der Insel Zypern dem Zauberer Elymas entgegnet, willst du nicht endlich aufhören, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen, zu verkehren? Das macht die Sache so gefährlich. Wer Verkehrtes redet, der redet im Prinzip die Wahrheit. Aber er redet eine verdrehte, eine verbogene, eine verlogene Wahrheit. Es ist nicht die offenkundige Lüge, sondern es ist die Wahrheit, die dann umgedreht und gewendet und hingebogen wird und als echte Wahrheit ausgegeben wird. Aber warum tun Männer aus der Gemeinde Jesu sowas? Werner de Boer, übrigens der Einzige, der hier nach meinem Dafürhalten auch das mit der ersten Gruppe richtig gesehen hat, Wuppertaler Studienbibel, sagt dazu, übrigens ich sage immer wieder scharf Kritisches über die Landeskirchen. Werner de Boer war Oberkirchenrat in einer der Landeskirchen. Auch da gab es und gibt es geistliche Männer, dass wir da nicht zu pauschal und einseitig und falsch werden. Werner de Boer schrieb dazu, auch in wirklichen Christen kann das Ich wieder die Oberhand gewinnen und mit neuen Lehren und Entdeckungen glänzen und eine führende Rolle gewinnen wollen. Gerade Ehrgeiz und Eitelkeit haben tiefe, zähe Wurzeln in uns allen. Und Ehrgeiz und Eitelkeit fallen am allerschnellsten die zum Opfer, die vorne dran stehen. Wenn wir die beiden Gruppen anschauen, dann sehen wir auch Unterschiede hinsichtlich ihrer Motivation. Die erste Gruppe, die Wölfe, die von außen in die Gemeinde hineinkommen, die haben von vorneweg negative Absichten, die Gemeinde zu zerstören oder sich ihrer zu bemächtigen und sie zu missbrauchen. Die Männer, die aus der Mitte der Gemeinde heraus aufstehen, haben selbstsüchtige Absichten, hinter sich her. Sie suchen ihr eigenes. Ehrgeiz, Eitelkeit, Geltungssucht bringen sie dazu, das Evangelium zu verdrehen und der Welt schmackhaft zu machen. Das ist jetzt im freikirchlichen Bereich, vermute ich nicht, dass die 68er da groß Einzug gehalten haben. Dazu waren insbesondere vor 40 Jahren die Freikirchen gar nicht gesellschaftlich bedeutungsvoll, dass sich das groß gelohnt hätte. Ich denke, das ist eher der freikirchliche Gefahrenweg für den landeskirchlichen Pfarrer auch, aber gerade hier speziell auch in der freien Gemeinde, jeder wäre gerne Pastor einer blühenden, wachsenden Gemeinde. Ich auch, gebe ich unumwunden zu. Und wenn dann die ersehnten Massen ausbleiben, dann ist die Gefahr ganz groß, dass man das Evangelium so anpasst, dass es den Menschen gut ankommt und gefällt. Was anstößig sein könnte, lässt man weg. Was am Wort Gottes aufstößt, wird unterschlagen. Und das Wort vom Kreuz, vom Leben in der Jesus-Nachfolge und der Teilhabe an seinem Leiden, wird zum Wort vom coolen Leben mit Jesus. Dieser Trend beherrscht immer mehr freikirchliche Gemeinden. Und liebe Geschwister, wir sehen heute, nicht Zukunft, Gegenwart. An diesem Trend gehen unsere Gemeinden heute auf breiter Front vor die Hunde. An diesem Trend, um anzukommen, um die Massen zu erreichen. Und diese Gemeinden, die das Evangelium verflachen, die blühen, die explodieren zum Teil, die haben Jugend, die platzen aus allen Nähten, proppevoll. Und es ist wichtig, liebe Geschwister, auch für mich als Pastor, weil das liegt in uns Menschen drin. Unser ganzes menschliches Denken sagt uns, wer Erfolg hat, hat Recht. Und wenn man sieht, wie es an anderen Gemeinden explodiert und wächst, und in der einen Gemeinde explodiert nichts, dann fragt man sich automatisch, was machen wir falsch, dass es bei uns nicht auch explodiert. Da ist es wichtig, das Wort von vorhin, viele, sagt Jesus, die ich nicht kenne, die meinen Namen gebrauchen, wenige, die auf dem Weg sind, durch den schmalen Pforte. Deshalb gilt es, Acht zu haben, die Augen offen zu halten. Allerdings wirkliche Hilfe kann davon, dass wir die Augen offen halten und Acht haben, noch nicht kommen. Woher kommt mir Hilfe? Fragt schon der Psalmbeter. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Die Antwort ist über die Jahrtausende die gleiche. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und darum fügt Paulus diesen Ermahnungen, diesen äußerst ernsten Ermahnungen an die Ältesten ein abschließendes Segenswort hinzu. Das ist jetzt nicht mehr Mahnung, das ist Segnung. Vers 32. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Ist eigentlich eine wunderschöne, wenn auch etwas altertümliche und gestelzte Redewendung, aber es ist eine wunderschöne Redewendung. Ich befehle dich. Das ist was Gebietendes. Und ich sage ja immer wieder, betone, Segnung ist machtvolles Geschehen, ist nicht nur Gebet. Deshalb auch hier Segnung. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Damit hebt Paulus die vorausgegangenen Mahnungen an die Ältesten nicht auf, als wären sie jetzt aus ihrer Verantwortung durch die Hintertür doch wieder entlassen. Nein, er relativiert es auch nicht. Aber er verweist auf die unverzichtbare, auf die alternativlose Grundlage dieser Ermahnungen. Diese Grundlage ist die Gegenwart Gottes und die Kraft seines Wortes. Nur wenn die Ältesten im Herrn und im Wort bleiben, können sie ihre Verantwortung für die Gemeinde recht wahrnehmen. Gott entlässt sie nicht aus dieser Verantwortung, aber nur so können sie dieser Verantwortung gerecht werden. Denn nur das Wort Gottes hat die Kraft, die Gemeinde zu bewahren. Und deshalb, liebe Geschwister, ist auch der Gottesdienst so wichtig. Weil es nicht menschliche Programme, nicht menschliche Weisheit sind, allein die Kraft des Wortes. Und im Gottesdienst kommen wir zusammen, um dieses Wort, dieses kraftvolle Wort zu hören. Und deshalb ist die persönliche Bibellese so wichtig, damit die Kraft dieses Wortes unser Leben durchdringt und für unser Leben ein tragendes Fundament ist und bleibt. Und deshalb sind unsere Bibelgesprächskreise so wichtig und die Sonntagsschule und der Seniorennachmittag und das Frauentreffen, wo es ja immer auch ganz wesentlich um die Freude an Christus und seinem Wort, um die verändernde Kraft seines Wortes geht. Beten wir, dass der Herr uns auch in Zukunft ganz nah und noch näher an seinem Wort hält und wir die Kraft dieses Wortes in unserer Gemeinde erfahren. Amen.